Auf geht's.
Das können wir nehmen, das war gut. Nehmen wir den Teil, wo ich gesagt habe, das können wir nehmen, das war gut, oder? Na, ist egal.
Oh, wir können jetzt wieder den Teil nehmen, wo du gesagt hast, ist das gut, dass wir den nehmen?
Dies ist eine Vorlesung.
Guten! Na, ihr HörerInnen da draußen, wie geht's euch? Hier ist die kleine Schwester vom großen Vorlesungspodcast. Wobei, ehrlich gesagt, ist heute die kleine Hybridformat in vom großen Vorlesungspodcast. Ihr wisst schon, was ich meine oder auch nicht. Ist auch nicht wichtig. Es ist Folge 284. Wir reden über Musik. Wir hören keine Musik, wir reden über Musik. Das ist total meta. Ich bin sicher, wenn ihr das hört, könnt ihr dem folgen. Wir, das sind meine Wenigkeit, Julian, und mein wunderbarer Partner,
Daniel. Den Rest erfahrt ihr in unserem neuen Channel-Trailer.
Genau, wenn ihr nämlich nicht wisst, wie das hier funktioniert. Wir haben einen Channel-Trailer, den ihr euch bitte jetzt sofort anhört oder nachher. Oder einfach zweimal, ist gut für die Klicks.
Und das ist jetzt Folge 65. Viel Spaß.
Ich hab doch schon gesagt, es ist Folge 284.
Hast du es schon gesagt? Das habe ich überhört. Es
ist immer schwer zuzuhören bei einem Format, wo man einfach sich zuhört. Wir haben aber jemanden, der uns zuhört. Einen wunderbaren Gast heute. Stell dich doch bitte einmal vor.
Hallo. Genau, ich bin Sophia. Ich bin heute die Gästin, der Gast. Mhm. Und ja, ihr habt die Richtige ausgesucht, weil ich studiere an der Musikhochschule und darum geht's ja heute.
Ich fand das super witzig, dass du gerade Gästin gesagt hast, weil Gast ist so ein Wort, was ich auch immer abwandeln möchte, aber eigentlich gibt es keine Abwandlung, aber irgendwie fühlt sich's besser an, Gästin zu sagen. Ich bin voll bei dir.
Ist ja, gut. Total.
Okay, was studierst du eigentlich und warum?
Ja, also genauer gesagt heißt der Studiengang, also man sagt ja gerne mal so, ich studiere Musik, aber offiziell studiere ich Jazz und populäre Musik. Und mein Hauptfach ist Saxophon. Also,
nice.
Genau, man kann quasi auch sagen, ich studiere Jazz-Saxophon oder Jazz- und Pop-Saxophon. Mhm. Und ich studiere das, weil, also Saxophon studiere ich, weil ich das am besten kann. Aber ich glaube, ich bin einfach so zum Jazz gekommen, so mit 16, 17 irgendwann. Mhm. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, das ist jetzt so mein Genre, das mache ich total gerne. Und dann nach dem Abi war es erstmal so, okay, ich will irgendwie mehrere Sachen machen. Ich hatte früher auch immer vielleicht Chemie. Ich hatte Chemie-LK und dann dachte ich so, boah, Chemie könnte gut sein, guter Job, stark irgendwie Einkommen und so. Also irgendwie eine coole Zukunft. Und dann, meine Mama hat aber Musik studiert und ich mache jetzt nicht alles meiner Mama nach, so wirkt es vielleicht manchmal. Aber sie meinte halt zu mir so, ja, Chemie, das kannst du immer noch später studieren. Aber wenn du jetzt sozusagen was studierst, was nicht Musik ist, dann verlernst du irgendwie das Saxophon, weil da hat man nicht mehr so viel Zeit. Also man kennt es vielleicht von Freunden, die ein Instrument spielen, aber was anderes studieren und das gerät einfach in den Hinterkopf. Und sie meinte so, hey, probier's doch mal. Wenn du genommen wirst, dann ist es halt so. Und wenn du nicht genommen wirst, kann man es immer noch mal probieren oder halt Chemie studieren.
Du hast ja voll die Follow Your Dreams, Mama.
Ja.
Das ist ja geil. Das ist so richtig die Antithese. Sonst ist es ja immer so, Kind, such dir den sicheren Job. Chemie, das ist gut bezahlt. Also BASF.
Ja,
und
genau.
Deine Mama so, Saxophon, richtig nice.
Ja, voll.
Diesen langweiligen Kram, mit dem du Geld verdienen kannst, mach den doch später.
Das braucht kein Mensch, mach das
richtig,
doch mal
richtig
später.
Richtig, cool.
Ja, es ist total cool. Also ich glaube, das ist bei den meisten Musikstudierenden so, dass irgendwie die Eltern, also entweder sind gar nicht dahinter und das sind dann so Rebellen, die so sind, Mama, ich mach's jetzt trotzdem. Oder halt so eine Mama oder ein Papa, der dahinter steht und sagt so, ja, du hast ein Talent und jetzt mach das so. Also es gibt auf jeden Fall irgendwie nur das oder das andere.
Ich versuche gerade zu überlegen, hätte man das irgendwie verbinden können, Chemie und Musik?
Oh,
und ich
überlege,
aber mir ist einfach nicht eingefallen. Also,
das ist ganz schwierig.
Musik so, mit Broten.
So sehr experimentell,
oder,
man könnte so das Periodensystem vertonen.
Ja. Also es gibt bestimmt genügend YouTube-Channel, die irgendwie so Wissenschaftssongs oder so machen.
Wissenschaftssongs.
Also ich kenne auf jeden Fall, es gibt so ein Periodensystem. Song, wo man sich das Periodensystem gut merken kann.
Neon, Argon,
ja, genau,
Edelgas.
Genau.
Nee, das habe ich mir gerade gedacht.
Ach so,
ne? Noch nie gehört.
Ja, aber es ging irgendwie so ähnlich. Also es fing irgendwie so an, ich weiß auch nicht mehr, aber auf jeden Fall, das war früher so der Hit. Aber ich glaube, das hätte ich mir jetzt nicht so vorstellen können. Also für mich war das immer so, entweder ich bin so wie, halt, also ich kannte das ja auch nur aus dem Chemie-LK, so irgendwie Sachen rummischen zum Kochen bringen lassen, irgendwas fancy Experimente. Ich glaube, so sieht es dann gar nicht aus im Chemiestudium.
Ist nicht Jazz auch irgendwie Sachen rummischen und fancy Experimente?
Ja.
Oder?
Vielleicht ist das oder auch deswegen einfach
und warten, dazu gekommen. Wie das Publikum reagiert.
Ja, wir kippen einfach zusammen und wir gucken mal, wie was rauskommt. Ist doch geil.
Ja, voll. Reaktion. Ist auf jeden Fall sehr experimentierfreudig. Nee,
ich glaube, was in den Kommentaren halt kommen wird, und das entschärfe ich jetzt schon mal, obwohl wir wollen ja eigentlich Kommentare.
Nee, entschärfe, ist gut. Nee, ich will keinen Ärger.
Nein, aber das Offensichtlichste ist ja Chemie und Musik halt einfach als Lehrer.
Ah, ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Good point. Ja, ich dachte auch voll oft schon, weil, also wenn man in der Hochschule hier bei uns, also an der Musikhochschule studiert, da ist man halt gemischt mit allen möglichen Studiengängen, zum einen auch Schulmusik. Und wenn ich die dann so sehe, denke ich so, boah, das ist eigentlich auch schon ganz schön cool, weil die lernen Musik nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, weil irgendwie, wie bringt man überhaupt Musik bei? Das ist halt so total abstrakt. Aber die haben eine Workload. Ich sehe die sind um 8 Uhr morgens in der Hochschule und die verlassen die als allerletztes und laufen zwischendurch aber hin und her zwischen den anderen Fächern. Und das ist also, das sind irgendwie krasse Leute. Das kann ich mir nicht so gut vorstellen.
Cool.
Okay, eine letzte Frage in dieser Rubrik. Warum hältst du dich eigentlich für einen Experten? Weil wir dich eingeladen haben, klar, aber...
Warum noch?
Ja, ihr habt mich eingeladen, aber ich muss auch sagen, niemand habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Also ich wusste halt nicht, wie die Connection zustande kam, aber ich glaube, jeder, der irgendwie, also so in der Musikhochschule abhängt, der ist auf jeden Fall ein Experte für dieses Gebäude und was da so abgeht, weil das bekommt man einfach super schnell mit. Aber ich würde sagen, ihr habt mit mir eine gute Wahl gemacht, weil ich witzigerweise halt, also ich studiere ja nur Jazz, aber ich kenne die ganzen anderen Abteilungen ganz gut, weil ich ja noch in der Fachschaft, also im Fachschaftsrat bin. Und da mischt sich dann alles und dann merkt man so richtig die Insider von allen Studiengängen. Also wer weiß.
Also das ist bei uns auch tatsächlich so, wir suchen uns immer die besten Menschen in dem Studiengang raus. Also jetzt nicht die besten, also nicht die besten nach Noten oder so, sondern einfach wirklich menschlich, die Stärksten.
Die Stärksten.
Ja, das ist unser klassisches Auswahlkriterium.
Genau, und das war unsere Instagram-Scout-Abteilung. Das ist nochmal eine extra Abteilung.
Okay, ja.
Und die beschäftigen wir so 10 Stunden die Woche halt auch nicht zu viel, weil, und die scouten dann immer nach neuen Talenten. Genau.
Also es war so, alle, wo wir geguckt haben, du warst Platz 1. Und die anderen waren auch alle Platz 1. Also es war so ein Riesenunentschieden.
Ja, ein Riesenunentschieden.
Ja, und dann kamst du raus.
Ja.
Ja, sowas.
Ja, also ich freue mich total. Also das ist echt ich bin gespannt.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Denn wir haben gleich das kontroverse Thema, um einzusteigen. Bei der nicht forschungsrelevanten Einleitungsfrage will ich heute von euch und dann natürlich auch von mir, also ich weiß es von mir, aber ich will es auch von mir wissen, welches Instrument könnt ihr einfach nicht ernst nehmen. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Instrument ist oder so, um Gottes Willen, aber ihr persönlich sagt vielleicht so, ich weiß ja nicht. Uff. Und sagt uns gerne, warum ihr es nicht ernst nehmen könnt. Daniel, weil ich weiß, dass man als Gast da vielleicht noch ein bisschen überlegen muss, man wird ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, darf ich dich bitten anzufangen?
Ja, gute Idee.
Ich habe tatsächlich die Nasenflöte. Und ich... Also jetzt, ich verspreche es jetzt, diesmal machen wir es wirklich, wir posten dann mal ein Video davon, von dieser Nasenflöte.
Gute Wahl.
Ich finde halt, also Instrumente, die man mit der Nase bedient, ich bin ja Heuschnupfenallergiker und dann, also ich könnte schon mal den ganzen Sommer nicht spielen, das ist ganz klar. Und auch die man mit der Nase bedient, also ich weiß es nicht. Schwierig.
Ja, ich finde auch generell Nasenflöte klingt einfach direkt schon wie sowas total Skurriles. Und
ja, Fun Fact, ich habe einen sehr musikalischen Kumpel, der heute noch sehr, sehr oft erwähnt wird. Einer meiner besten Freunde, den Theo. Grüße gehen raus an der Stelle, lieber Theo, wenn
Grüße.
Du das hörst. Der hat mir mal eine Nasenflöte zum Geburtstag geschenkt.
Wow.
Und es war so eine klassische Dorfparty im Partykeller meiner Eltern. Und es gab das ein oder andere alkoholische Getränk. Und er hatte die Nasenflöte als Geschenk dabei und die war der Hit auf dieser Party. Er kann sie richtig gut spielen, er ist auch so ein Multi-Instrumentalist. Also er hat das voll drauf und alle anderen haben es, ich sag mal, versucht. Und es ist nicht schön, wenn es einer versucht.
Versucht.
Ist ja schön, dass du so eine Geschichte auf Lager hast, ist ja, ja. Cool. Die Nasenflöte.
Die Nasenflöte.
Tatsächlich.
Doch noch mehr ein Wunder als irgendwie, also gar nicht so langweilig eigentlich so.
Ja, das ist ein cooles Ding.
Also hast du schon eins gefunden oder soll Julian erstmal weitermachen?
Oh, doch, mach nochmal weiter, Julian.
Ja, ich mach nochmal weiter. Ich kann nicht so gut ernst nehmen. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, weil ich finde es an sich ein cooles Instrument, aber ich gebe euch Kontext, warum ich es nicht ernst nehmen kann. Die Panflöte.
Oh.
Ich finde, dass die Panflöte an sich ein ganz, ganz tolles Instrument ist. Wenn die da richtig ordentlich gespielt wird. Nur assoziiere ich mit Panflöten immer diese Bands, die ungefragt in der Fußgängerzone rumstehen und einem die Ohren volldudeln mit ihrer komischen Fahrstuhlmusik. Die haben alle so komische CDs mit ganz furchtbaren Covers gebrannt. Oh, und ich finde auch gar nicht die Musik, die die machen, auch gar nicht die Menschen, aber ich finde diesen ganzen Kontext so bizarr, dass du zumindest in Deutschland siehst du meiner Meinung nach Panflöten nur ungefragt in irgendwelchen engen Fußgängerzonen, wo es eh schon zu laut ist und die haben dann Boxen dabei und schlechte CDs und das finde ich, oh, nee, sorry.
Ja, doch, das kann ich gut verstehen. Also, aber, weil Panflöte kann, glaube ich, richtig schön sein, aber es ist
du, ich glaube, so mega. Also, ich möchte es auch gar nicht irgendwie schlecht reden, das ist ja Teil von der Kultur, ich weiß gar nicht genau selber, wo das herkommt und ich glaube, das kann im richtigen Kontext der Hammer sein, aber nicht in der Fußgängerzone.
Also ich glaube, ich habe mein Instrument gefunden und zwar, das ist die Drehorgel. Kennt ihr das?
Auch so ein Fußgängerzonen-Ding.
Oh Gott. Das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen und vor allem, ich verbinde das auch immer mit so einer gewissen gruseligen Stimmung. Also ich habe so ein leichtes Trauma. Ich weiß nicht, kennt ihr das so? Das gab es bei mir in der Heimat in der Nähe, Märchenwald.
Ja.
Also so ein, da geht man mit seinen Großeltern hin und da gab es in dem
Märchen. Richtig gruselig.
Ja, genau. Also ich fand es, glaube ich, als Kind ganz cool so, aber ich konnte zum Beispiel nie an Rumpelstilzchen vorbeigehen, das fand ich scheiße. Und direkt am Eingang war halt immer so eine Puppe, die quasi so eine Drehorgel gespielt hat und man konnte, glaube ich, 1 Euro einwerfen oder so. Und das war das Erste, das was schon in diesem Wald war und dann immer diese Puppe und ich wollte einfach nur dran vorbei und wenn ich das jetzt höre, ich finde das total nervig und ich muss halt auch sagen, also vielleicht weiß ich auch nicht, wie es funktioniert, aber ich denke dann immer so, da ist ja jetzt auch, also jetzt muss mich jemand im Internet korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, die drehen halt nur an dieser Kurve und es verlangt jetzt nicht so viel krasse Musikalität und dann geben auch noch Leute denen Geld und ich bin dann immer so, Moment, aber eigentlich steht der nur da und dreht an der Kurve. So. Also irgendwie, weißt du, das, also ich muss dann quasi so arbeitsrechtlich muss ich meine Kollegen verteidigen, so ungefähr. Und das kann ich auch überhaupt nicht ab. Und ich bin gerade auch froh mit meiner Wahl gewesen, weil ich kenne niemanden, der Drehorgel spielt, also kann ich jetzt auch keine Kommilitonen verärgern.
Sehr gut, sehr gut. Alles ist politisch gewählt.
Ja, genau.
Sehr, sehr schön. Ja, was anderes, was viele Leute nicht abkönnen, aber was existiert in unserer Welt, das sind Vorurteile. Vorurteile gibt es immer wieder, Vorurteile gibt es unserer Meinung nach für jeden Studiengang. Und wir wollen dich mit so ein paar Sachen konfrontieren, die wir vielleicht haben an Vorurteilen zum Thema Musik studieren. Daniel, hast du was für uns?
Ich habe da nur eine Sache.
Okay.
Oh. Ich müsste nochmal überlegen. Musik ist eine Herzensangelegenheit und ich habe irgendwie das Gefühl, spätestens mit 6 Jahren weiß man irgendwie, dass man bis zum Ende seines Lebens nichts anderes macht als Musik und in deinem Fall halt Saxophon. Hm. So stelle ich mir das vor.
Spezifische Altersangabe.
Ja, 6. Nicht früher, nicht später.
Ja.
Ungefähr 6.
Ich bin so 5,9 und dann zu morgen ist mein Geburtstag und ich wach so auf an meinem 6. Geburtstag und bin so, Musik. Das ist es. Nicht Geschenke oder so ein Scheiß. Du denkst einfach, es ist Musik. Oder kriegt man immer zum 6. Geburtstag das Instrument?
Das könnte natürlich sein.
Ja, und das prägt dich dann bis zum Ende deines Lebens.
So zur Einschulung
also entweder oder so. Prägt es dich. Also es prägt dich auf jeden Fall. Du hast es oder liebst es. Mhm. Und bei Musikwissenschaftlern oder Leute, die Musik studieren, so wie du, die haben halt, die lieben das dann. Was die dann bekommen mit 6 von ihren Eltern.
Also ich glaube auch 6 ist so doch ein gutes Alter. Ich glaube, also es gibt wenige.
Ja.
Voll gut. Ich bin voll beeindruckt.
Also wow. Nee, aber ich glaube, dass zum Beispiel, 6 ist ein gutes Alter, weil ich glaube, die meisten Instrumente kannst du gar nicht viel früher lernen. Und also ich glaube, Geige und Klavier, das ist so das beliebteste Anfängerinstrument. Das kannst du, glaube ich, schon mit
3 oder 4.
Ja, das ist total witzig, aber irgendwie, das zumindest das Klavier, also bei Geigen gibt es halt so super kleine Instrumente. Und die, also wirklich so
eine die kleinste Geige der Welt, das kenne ich aber von
was anderem. Ja, das kennt man von was anderem. Aber also ich muss nämlich dazu sagen, ich habe erst mit Geige angefangen und ich habe mit 4 angefangen. Und also alle meine Schwestern, ich habe noch 2, die haben auch mit 4 angefangen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Alter. Also am Anfang hat man, das heißt dann offiziell eine Achtel Geige, aber es ist natürlich nicht nur ein Achtelstück von der Geige, sondern quasi die ist so ein Achtel so, oder ich glaube nicht mal, ich weiß nicht, ob es mathematisch korrekt ist. Aber
fehlen einfach ein paar Seiten.
Die ist halt wirklich nur so, also ich zeige das jetzt,
die ist
so
einfach
30
kleiner.
Zentimeter lang oder so, nur damit die halt so in so eine Kinderhand passt. Und deswegen
ich dachte,
geht
eine
ganz
Achtel
gut.
Geige, also eine eine Achtelgeige wäre dann, ist eigentlich ein Kontrabass und ein Achtelkontrabass wäre dann eine Geige.
Ach so.
Habe ich das richtig?
Nee, also bei den Kontrabässen gibt es, glaube ich, auch nochmal verschiedene Größen so und bei den Cellos.
Es wirkt ja einfach nur wie eine geschrumpfte Version. Einfach.
Genau, deswegen es ist total
ist das schon, klein. Die Geige ist schon der Achtelkontrabass,
ja,
aber nein,
so es geht auch so um die Fingerabstände und so. Ja.
Ich fände es einfach super gut, wenn du mit 4 irgendwie so 8 andere Kinder finden musst, die auch Geige spielen, dann kannst du so eine Geige zusammensetzen aus deiner jeweils Achtelgeige und dann ist einer so super traurig, weil der hat irgendwie den Bogen und das ist voll scheiße, weil mit dem kann man allein nichts machen. Super gut.
Ja, es ist echt, ich glaube, die ist halt so, ich weiß nicht, wie oft das so gebaut wird, aber ich glaube, die meisten fangen halt so früh an und also es ist irgendwie, es passt ganz gut und auch mit Klavier passt es ganz gut, weil du irgendwie kannst einfach draufdrücken und da kommt immer ein Ton. Aber ich glaube, alle Blasinstrumente, die kannst du erst so mit 11 oder 12 lernen, weil
Kraft in
der
Lunge.
Die Power kriegst du, glaube ich, da einfach nicht zusammen. Und auch so ein Saxophon, da gibt es jetzt nicht so viele verschiedene Größen und das kannst du auch gar nicht tragen. Und deswegen ist 6 vielleicht ein gutes Alter so, aber nicht unbedingt für alle Instrumente. Also ich habe dann auch erst mit 12 auf Saxophon gewechselt, weil mir die Geige auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mit 6 auch niemals gedacht, also ich hatte schon irgendwie eine Vorliebe für das Instrument, aber ich hatte dann irgendwann auch so die Momente, wo ich dachte so, boah, also irgendwie hasse ich üben, ich hasse den Unterricht, ich hasse alles, was damit verbunden ist. Krass. Und also ich musste das erstmal finden und ich hatte so meinen Findungsmoment erst so mit 15. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt halt auch dann so Kinder, die dann schon mit 6 komplett Naturtalent und das einfach so durchballern. Aber früher als 6 glaube ich nicht.
Das wäre schon krass. Bei den Naturtalenten schließt sich vielleicht mein erstes Vorurteil so ein bisschen an und zwar lautet das, Musik studieren, das ist nur was für Leute, die mit ihrer Musik noch nicht den Durchbruch geschafft haben. Also sie wollen eigentlich alle krasse Musiker werden, auf die Bühne irgendwie super Erfolg haben mit ihrer Musik. Und wenn das halt bis zu einem gewissen Punkt in deinem Leben nicht geklappt hat, dann gehst du halt Musik studieren, um es noch weiter hinaus zu zögern, ja, weil du dich immer noch täglich mit Musik beschäftigen kannst und kannst immer noch deine Gigs spielen und so und hoffst halt weiterhin, dass du irgendwann den großen Plattendeal kriegst oder so.
Aber du studierst das, um dir das selber nicht einzugestehen, dass du gescheitert bist.
Du willst halt mit deiner Band, mit deiner Solokunst, du willst einfach auf die Bühnen der Welt so, du willst die erobern, du willst krasse Platten rausbringen, die Musikerkarriere machen.
Ja, ja.
Und weil das noch nicht geklappt hat, gehst du halt Musik studieren für so Stalling.
Okay, Zeit krass. Zu finden. Boah, krass, das krasses ist ein Vorteil. Vorteil. Wow.
Ganz schön
wow.
Das ist die Rubrik, ihr Lieben.
Meine Güte. Ich weiß nicht,
was sagt ihr,
Experte? Also, anfangen soll,
ja, du darfst mir gegen den Kopf hauen, wenn du möchtest.
Also ich muss sagen, das Vorteil würde ich sofort irgendwie widerlegen, weil ich glaube, man kennt halt so Musik, oder ich glaube, so jemand, der gar kein Instrument gelernt hat, für den ist Musik sowas, so Radio, Spotify, das, was man so hört. Und dann, da gibt es super viele krasse Künstler, die man ja so kennt, keine Ahnung, und jeder weiß, wer ist Lady Gaga und so. Und da denkt man so, ja, aber ich glaube, keiner von den Musikstudenten möchte Lady Gaga werden. Und ich glaube, auch die ganzen krassen, bekannten Musiker und Musikerinnen, die es so gibt, das sind vielleicht so 5%. Also es ist total krass. Ich glaube, dieser Markt für so, wo das so richtig viel Geld einbringt, das ist halt eigentlich total klein. Das muss man sich, glaube ich, beim Fußball so ein bisschen vorstellen. So, es gibt halt irgendwie so ein paar große Clubs und halt 1000 Kreisligen. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Musik. Und ich glaube, die meisten studieren das eher so, weil sie sich halt so voll krass noch so intensiv damit beschäftigen wollen und auch schauen wollen, wie viel kann ich eigentlich lernen? Das ist fast wie so eine Challenge. So, wie krass kann man sich in einer Sache verbessern, so. Ich glaube, wie so ein jemand, der dann Sport studiert. Ich glaube auch, der wird einfach nur schauen, wie weit kann ich mich irgendwie pushen, so.
Ja.
Aber ich weiß nicht, also vielleicht gibt es so ein paar Leute, die wollen Lady Gaga werden, aber ich glaube, das sind eher die wenigsten.
Okay, cool, super. Dann eins habe ich noch, und das lautet Musik studieren. Da bin ich jetzt gespannt, weil du ja auch Jazz und populäre Musik studierst. Musik studieren, dann studiert man Musik, aber halt Jazz oder so klassische Musik, so in Anführungsstrichen anspruchsvolle Musik und halt nie so diese Jugend-Subkultur-Musik, mit der man sich so als in der Pubertät krass identifiziert, also nicht Rap, Hip-Hop, Punk-Rock, diese Sachen, die finden da nicht statt, sondern es ist halt klassische Musik und Jazz. Was sagst du dazu?
Ja, das ist auch so ein Thema, was ich nicht unbedingt gut finde, so, also da, aber du hast recht, es ist irgendwie so. Also es gibt relativ viele Untergliederungen noch, genau, es gibt halt auch noch die Schulmusik und so, aber man kann sagen, Klassik und Jazz sind so die zwei Hauptteile. Und das Ding ist irgendwie, dass Es gibt so ein paar Pop-Hochschulen, wo ausschließlich Pop dann auch nur gemacht wird. Also bei uns heißt das Jazz und populäre Musik. Aber da geht es nicht um Pop. Da, also das, es gibt ab und zu mal einen Kurs, wo wir Michael Jackson-Songs uns anschauen und dann irgendwie
versuchen. Meinst du, das Label ist fake?
Das ist fake. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt exmatrikuliert wäre, wenn ich das jetzt aufdecke. Aber das Label ist schon ziemlich fake. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Teile von populärer Musik da drin. Aber wenn du jetzt kein Faible für Jazz hast, dann ist das Studium nichts für dich. Und ich glaube, es gibt auch immer bei uns und auch bei anderen Hochschulen Leute, die sich in den Jazz-Studiengang verirren und nicht so die, also manche haben Bock auf Jazz und wollen das dann da lernen. Dann sind die da genau richtig. Aber es gibt Leute, die dachten irgendwie, nee, ich will eigentlich nur Pop machen und irgendwie haben die eigentlich keinen Bock auf Improvisieren so. Aber dafür gibt es halt diese Pop-Hochschulen. Es gibt zum Beispiel in Mannheim die Pop-Akademie, die ist halt auch super cool, aber da gibt es dann auch wieder so immer so Klischees, ja, die sind ja dann nicht so gut wie Jazzmusiker. Also das ist schon echt scheiße, so dass das so ein bisschen elitär gehandhabt wird. Aber ich glaube, der Grund ist halt, dass so die Musiktheoretiker, so die sich mit Musikgeschichte befassen, die, also da sagt man immer ja, aus dem Jazz ist halt erst der Pop und irgendwie der Rock und alles erst entstanden. Deswegen muss man erstmal Jazz lernen, um überhaupt das zu spielen, weil zum Beispiel im Rock wird ja auch improvisiert.
Und dann so, ups, ja, und jetzt seid ihr im sechsten Semester und müsst eure Bachelorarbeit schreiben. Ja, das ist auch keine Zeit mehr für populäre Musik.
Sorry. Aber ja, so ein bisschen vielleicht.
Ich kann das total gut nachvollziehen, glaube ich auch. Also auch, warum das passiert, dass Leute, die sich so intensiv ihr Leben lang mit Musiktheorie beschäftigen, dass die in diese krassen, ich habe es ja eben, anspruchsvolleren Dinge gehen. Weil ähnlich ist das, vielleicht können sich damit ein paar mehr Leute identifizieren, mit FilmkritikerInnen. Die mögen dann meistens auch eher so die Avantgarde-Filme, weil wenn du zig Hollywood-Filme gesehen hast, die sind halt irgendwann alle gleich. So die folgen der gleichen Struktur, gleiche Heldenreise, alles ist boring. Ja. Und dann, wenn ein Kritiker oder eine Kritikerin dann eben einen Film sieht, der ganz anders ist und ganz besonders, dann finden die den ganz toll, weil der sprengt so deren Welt und der ist anspruchsvoll und funktioniert anders. Und die wollen wissen, wie funktioniert der, warum funktioniert der.
Ja.
Und das Publikum hasst diesen Film, weil der ist super anstrengend und irgendwie sinnlos schwarz-weiß und da wird nicht geredet. Da sagt dieser Protagonist, ist das The Lighthouse oder so, sagt der Protagonist nur dreimal Fuck und dann war es das. Also irgendein Typ auf dem Boot. Habe ich vergessen. Ist egal. War anstrengend.
Total.
Ich glaube, das passiert einfach. Wenn du dich dein Leben lang super intensiv mit einer Sache beschäftigst, wirst du immer tiefer.
Ja,
und dann musst du halt irgendwann diese ganz komplizierte Welt, wo alles, in der Jazz-Impro geht halt irgendwie alles.
Ja, voll. Und ich glaube halt, du musst, also ich meine, man kann auch auf jeden Fall in so eine Pop-Akademie gehen und sagen, ich möchte einfach nur dieses Genre irgendwie perfektionieren. Aber ich muss auch sagen, mir hat es total geholfen, dieses ganze Jazz-Studium irgendwie zu machen und diese ganzen Sachen zu lernen über mein Instrument und das nochmal viel intensiver zu machen, weil beim Pop und so wird ja trotzdem, es ist ja weniger, ich würde nicht sagen anspruchsvoll, aber es ist sozusagen viel runtergebrochenere Musiktheorie und dann, also es ist immer besser, mehr zu wissen, als weniger zu wissen, so. Und ich denke dann immer so, boah, wenn ich jetzt Bock hätte, meine eigene Rockband aufzumachen mit meinen eigenen Songs, dann kann ich es immer noch machen, weil ich genug Wissen habe, irgendwie, wie das alles geht. Aber andersrum wäre es vielleicht voll schwer. Also ich bin ganz froh, mehr gelernt zu haben, so.
Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Ja. Dann lass uns mal darüber reden, was du so mehr gelernt hast. Daniel, magst du uns mal mit den Grundlagen abholen, die wir heute hier zugrunde legen.
Oh. Ja, du hast uns ja eigentlich sehr viel Zeug per Mail geschickt, weil es bei euch eben keine klassischen Prüfungsformate gibt und Vorlesungen und so weiter.
Das ist
sehr schwierig und wenn, dann sind da 5 Leute drin und da wollen wir natürlich auch nicht stören, da sind wir ja gleich, sprengen wir die ganze Veranstaltung.
Und jetzt spielt ihr zweimal was vor und wir so
Nasenflöte?
Ich muss auf Klo.
Genau, also deswegen war das ein bisschen schwierig. Du hast uns dann so ein bisschen Zeug geschickt und das ist dann, du hast uns zum Beispiel ein Live-Konzert aus der Reihe Achtung Aufnahme geschickt. Mhm. Das gibt es halt irgendwie alle paar Jahre und da sind dann Bands aus den verschiedenen Studienrichtungen und Abteilungen setzen sich zusammen und spielen da. So hast du das ein bisschen umschrieben, glaube ich. Und dann hast du uns noch ein Video vom Online-Tag der offenen Tür.
Stimmt,
mit den Projekten der Hochschule für Musik geschickt. Die Sachen können wir auch mal verlinken dann für euch in den
Shownotes,
genau. Schreibe ich mir gerade auf hier. genau, und da hast du uns noch so ein bisschen die andere Projekte vom Forschungskolleg halt irgendwie links geschickt von Barock Vocal Academy und dem Jazz Campus Mainz. Das klingt alles sehr geil.
Ja.
Um nochmal zurückzukommen, jetzt seid ihr abgedatet, was wir uns eigentlich angeguckt haben, was Grundlage war dieser Diskussion, die wir jetzt führen. Willst du dazu noch was sagen, um das noch ein bisschen besser einzuordnen? Ich habe das jetzt so ein bisschen eingeordnet, aber vielleicht willst du zu...
Ja, also ich doch, du hast es eigentlich schon ziemlich gut eingeordnet, ja. Genau. Ich glaube, also die Achtung Aufnahme ist, glaube ich, das ist alle paar Jahre, aber ich glaube, es ist dann doch immer nur die Jazz- und Pop-Abteilung, also nicht jetzt unbedingt.
Deine Abteilung.
Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, nur als seitdem ich hier studiere, war es immer nur Jazz-Pop, aber ich glaube, es waren auch schon mal irgendwie andere Sachen. Genau. Und das Achtung Aufnahme-Ding, das ist halt so ein... es ist halt ein Live-Konzert, was aber professionell aufgenommen wird, also nicht nur so von oben mitgeschnitten, sondern es gibt so richtig krass Kopfhörer und jeder hat noch so eine Station, wo er die anderen lauter leiser drin kann, also es ist quasi irgendwie so ein besuchtes Studio quasi. Mhm. Ja.
Genau, und jetzt davon abgeleitet nochmal die Frage, die sich direkt dann anschließt. Du hast uns diese Sachen geschickt, weil es eben keine klassischen Vorlesungen, Prüfungen gibt und so weiter. Wie sehen denn dann eure Prüfungen aus? Also oder eure Hausarbeiten, die andere schreiben, was macht ihr denn stattdessen? Ihr macht anscheinend Konzerte.
Genau, ja. So,
aber wirklich? Ja. Nur das?
Nein. Also wir haben natürlich auch irgendwie, also wir haben jetzt nicht so krasse Prüfungsformate, glaube ich, wie alle anderen Studien, also alle anderen Studiengänge hier in der JGU. Aber ich würde sagen so, ja, keine Ahnung, 40, 60. Also ich würde sagen, 60% haben wir praktische Prüfungen. Und dann, das kann man sich so vorstellen, häufig eigentlich ich ganz alleine muss irgendwas vorspielen. Oder ich mit einer Band, aber nur ich werde bewertet oder so. Mhm. Oder ich musste auch mal eine Prüfung, dann gibt es auch mit Pädagogik und Didaktik, da musste ich jemanden unterrichten, dann wurde bewertet, wie ich unterrichtet habe. Also irgendwie sowas, da kann man sich das wirklich bunt vorstellen. Und dann gibt es so 40% schriftliche Prüfungen oder zumindest irgendwie, also wo ich nicht im Instrument geprüft werde. Also es gibt so eine ganz große Theorieprüfung, das ist eine schriftliche Klausur. Und dann gibt es eine Gehörbildungsprüfung, da werden mir dann 1000 Sachen vorgespielt. Ich so, das ist das und das und ich muss das dann irgendwie alles wissen.
So Instrumente raten oder wie?
Nee. Das muss ich so vorstellen. Mein Prof sitzt dann am Klavier, ich bin im Raum mit ihm alleine und er ist dann so, und vielleicht noch irgendwie ein Dozent in der Prüfungskommission und er spielt dann irgendeinen wilden Akkord auf dem Klavier und er ist so, sag mir, was ist das für ein Akkord? Oder irgendwie so.
Oh, wow.
Oder er sagt mir die fünfte Note von unten oder keine Ahnung. Also so, das klingt jetzt super, super schwierig. So schnell war es gar nicht, aber halt so auf diese Art und Weise. Man muss halt irgendwie super hören können als Musikstudent. Genau, das wird da geprüft. Es gibt so eine, was gibt es denn noch für Prüfungen? Es gibt so eine Rhythmikprüfung, da muss man irgendwie Rhythmen erkennen und Taktarten und so. Also irgendwie so, das ist auch irgendwie praktisch, aber das hat jetzt nichts mit dem Instrument zu tun.
Ihr seid ja im Bachelor-Master-System, oder?
Genau, ja.
Und ist es nicht irgendwie Teil dieses Bachelor-Master-Systems, dass man zumindest am Ende Bachelor- und Masterarbeit, dass die immer auf dieselbe Art sein müssen, also immer schriftlich. Müssen
irgendwie vergleichbar sein, ne?
Genau, und immer schriftlich ist, also müsstet ihr dann, ihr habt nie irgendwie Hausarbeiten und schreibt halt nie irgendwie solche Sachen, aber dann am Ende eures Studiums, Bachelor-Master, müsst ihr dann trotzdem eine große Ausarbeitung schreiben. Dann steht ihr zum ersten Mal vor so einem Blatt Papier und müsst plötzlich Theorien formulieren. Ist das so?
Nee,
oder ist das auch bei euch
gar nicht so.
Noch, okay, krass.
Also es gibt nicht alle, also das heißt ja Bachelor of Music und ich glaube nur bei manchen wird so eine Bachelorarbeit verlangt. Also ich glaube, die klassischen Studenten müssen so eine Art Arbeit schreiben, aber es geht dann irgendwie so um das, und die müssen aber auch ein Abschlusskonzert spielen. Und ich weiß nicht, inwiefern das so dann ganz viel mit Quellenarbeit und so und Belegen zu tun hat, sondern ich glaube, das ist dann nicht so wissenschaftlich. Also ich jetzt bei Jazz und populäre Musik gibt es gar keine schriftliche Abschlussarbeit, sondern nur dieses Abschlusskonzert. Und also es gibt in dem Sinne wirklich auch nicht diese schriftlichen Hausarbeiten, deswegen wissen wir wirklich auch nicht, wie man das machen soll. Ich bin auch manchmal, fühle ich mich so ein bisschen blöd, wenn ich so Freunde sehe, die das dann machen. Ich so, Gott, ich benutze irgendwie immer nur meine eine Gehirnhälfte und die andere verkümmert so. Ich glaube, langsam habe ich die gar nicht mehr. Aber also es ist halt, wir haben zum Beispiel so mehrere, also ich habe immer so viel Stress durch dieses Musikstudium, obwohl ich nie diese Hausarbeiten habe, aber es sind halt immer so kleine praktische Arbeiten. Also wir mussten irgendwie 4 verschiedene Arrangements für große Besetzungen selber schreiben. Wow. Und so einem Arrangement sitzt man auch wieder mehrere Wochen, wie so eine Hausarbeit.
Ja.
Oder wir mussten mal was aufnehmen, also einen ganzen Song selber komplett aufnehmen und dann abmischen und das alles irgendwie selber machen so und hatten natürlich einen Kurs davor. Aber das war halt auch irgendwie eine Arbeit wieder von ein paar Wochen, den Song erstmal schreiben und so. Also diese Sachen, das sind jetzt irgendwie nur so ein paar Beispiele. Oder wir mussten mal einen Text auch schreiben, so Songwriting-mäßig. Also das sind unsere Hausarbeiten. Die sind zwar jetzt nicht so dieses ständige Belegen und Quellen suchen und in irgendwie eine Bib gehen, haben wir jetzt nicht. Aber dafür müssen wir uns irgendwie immer was aus dem Finger saugen. Das finde ich fast schon schwieriger.
Auf jeden Fall, ist mega
anspruchsvoll. So, weißt du, so jetzt also, schreib doch noch mal ein Stück. Und, ja. Oh, Mann.
Und Was würdest du sagen für so eine Prüfung, sagen wir eine, wo du alleine spielst, jetzt ohne Band und bist du da bewertet, wie viele Stunden übt man da so für? Also natürlich einen ganz groben Schnitt.
Boah, ja, schwierig, weil ich glaube, man übt quasi ja eh irgendwie gefühlt jeden Tag und das manchmal übt man explizit für die Prüfung, aber manchmal nicht. Aber manchmal sind ja auch so Grundlagen, die man braucht für die Prüfung. Also irgendwie immer, wenn man üben. Also ich weiß gar nicht, ob es so eine Prüfung gibt, wo man explizit was übt. Aber jetzt zum Beispiel die letzte große Prüfung, die ich hatte, das war die Zwischenprüfung, die ist so zwischen dem, also genau in der Mitte soll man die eigentlich machen im Studium. Und da musste ich irgendwie 50 Stücke auswendig können.
Wow.
Und sie haben dann irgendwie 5 gefragt. Und ich glaube, 1 durfte ich mir aussuchen. What? Also man muss sich das, also 50 Jazz Standards heißt das offiziell, ja, ja. Die sind jetzt nicht so lang, ja, okay, das ist nicht so eine Sonate, aber es ist halt schon voll viel. Ja. Und da habe ich, glaube ich, echt so einen Monat vorher angefangen und habe dann auch nichts mehr anderes geübt eigentlich, weil es waren auch noch Vorlesungen währenddessen und so und ich habe dann einfach jeden Tag diese Liste immer von oben bis unten abgearbeitet und dann am Anfang kam ich immer erst bis zum 5. Stück und wusste schon nicht weiter und dann irgendwie so kurz vor der Prüfung habe ich immer das, konnte ich irgendwie alle 50 einmal durchspielen.
Heftig.
Also das ist dann schon auch viel Arbeit so.
Ich finde, wir haben ja jetzt schon viele verschiedene Studiengänge durchgenommen und besprochen und das ist eine krasse Parallelwelt, die irgendwie...
Ja, ja, das ist super besonders.
Und ich frage mich dann auch, also das, no offense, wirklich no offense, aber was ist dann das Wissenschaftliche?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also, ja.
Man erforscht halt total diese ganzen musiktheoretischen Sachen. Also man hat auf jeden Fall in der Musiktheorie, da ist man ständig irgendwie so, okay, weswegen klingt jetzt das so und warum funktioniert das so und kann man das jetzt, also voll oft geht es auch so um, ich weiß nicht, spielt ihr irgendwie Gitarre oder so oder habt ihr das mal gemacht, dann gibt es so Akkordsymbole und dann steht da irgendwie so G-Moll-7 und das ist so voll das easy Akkordsymbol, aber bei uns geht es dann auf einmal dann so um Akkordsymbole, die so 5000 Buchstaben und Zahlen haben und dann ist es so, ja, aber das könnte man ja eigentlich auch so interpretieren und wenn man jetzt, wenn der andere Akkord davor so und so ist, dann ist das und welche Tonleiter passt eigentlich dazu und dann geht es so voll da tief rein und wir haben halt auch alle mit unserem Instrument so Einzelunterricht und da sitze ich dann mit meinem Professor, gestern hatte ich noch Einzelunterricht und dann saßen wir da und dann haben wir so 1000 Sachen am Instrument ausprobiert und es ist halt so, natürlich ist es nicht wissenschaftliches Arbeiten, aber es ist halt so ein, das, was ich auch eben meinte, diese Challenge, wie sehr kann man sich in so ein, eigentlich ein Hobby so vertiefen und wie sehr kann man noch mehr lernen und alle sind da unten und irgendwie, ich laufe dann durch den Übflur und auf einmal kommt irgendwie ein Kommiliton und ist so, boah, guck mal, das habe ich gerade ausgecheckt. Ich habe irgendwie, das habe ich neu entdeckt, das klingt doch mega geil und irgendwie so, das benutze ich für mein nächstes Stück und also das ist irgendwie so die Forschung.
Das klingt schon cool, das klingt schon nach einer irgendwie so einer kreativen Umgebung und so. Und ich finde auch, Daniel, ich finde es ganz interessant, wie du das gerade formuliert hast, weil das ist eigentlich was, wo wir hier, finde ich, immer draufstoßen im Podcast und sind dann so, ja, aber der Studiengang ist halt schon ultra theoretisch, ne? Und wir beide kommen ja, ich aus der Medienwissenschaft, du aus der Publizistik, heißt, wir haben beide Filmwissenschaft in einem anderen Begriff studiert. Und da ist es ja auch so, also wie viele KommilitonInnen hatte ich, die immer gesagt haben, boah, ja, ist gut und so die Filmtheorie, aber lass doch auch mal Filme machen, lass mal schneiden lernen, lass mal Kamera lernen, das war nie Teil des Studiums, darüber haben sich alle aufgeregt und auch meiner Meinung nach zu Recht, weil es ist super wichtig, diese Hintergründe zu haben und ich finde, ihr seid so, vielleicht sogar schon fast das andere Extrem, aber ich würde mir wünschen, dass euer Studiengang und unsere Studiengänge und alle anderen irgendwie aufeinander gucken und sagen, was kann ich von denen lernen, was können wir von denen lernen. Und diesen Mittelweg ein bisschen besser finden. Das ist halt nicht nur Praxis und nicht nur Theorie. Aber die Uni allgemein ist zu verkopfen. Ich finde eigentlich, es klingt cool zu sagen, da sind wirklich Leute, die mit dir in die Tiefe gehen und die dir die Akkorde vorspielen. Und so. Das ist halt alles Teil von Musik. Und wenn du Musik studierst, versuchst du, Musik intensiv zu erforschen. Das musst du natürlich tun, indem du dich mit Musik auseinandersetzt. Ob du sie machst, ob du sie theoretisierst. Das ist halt alles Teil davon.
Ja, du hast das auch so ein bisschen beschrieben, so habe ich das rausgehört, als würde man sehr viel mündlich halt wissenschaftlich arbeiten, dass man darüber diskutiert hat, aber halt das nie aufschreibt und nie mal sich so komplett einem Thema widmet und dann mal 2 Wochen das ausarbeitet und mit Quellen belegt, genau was die anderen machen. Aber ihr macht das, glaube ich, mündlich und diskutiert darüber.
Genau.
Und das ist halt Teil des Zusammenseins und da entsteht dann das. Und der Auseinandersetzung Musik, direkt.
Ja, ja, so muss man sich das wirklich vorstellen. Also ich meine, es gibt auch für so, also natürlich haben wir irgendwie, ich vergesse jetzt wahrscheinlich auch 1000 Kurse und ich weiß auch gar nicht genau, was so zum Beispiel die ganzen Klassikleute irgendwie noch so lernen, die haben bestimmt auch super viele Musikgeschichtsmodule, so wann hat Mozart gelebt und sowas Zeugs, das gibt es natürlich
irgendwie
auch.
Muss man wissen, ja.
Man muss irgendwie die Epochen einordnen können und so. Aber da,
also, Grüße gehen raus an Mozart.
Ich habe gestern so eine, im Bäckerei war ich, da gab es Mozartkugeln, also muss der ja noch leben. Wer macht die denn sonst?
Ja, ja, habe ich auch letztens gehört, dass der gerade in Corona-Pandemie-Zeiten ist das Geschäft ein bisschen
runter. Der ist mit Elvis auf dieser Insel, Jim Morrison hängt da rum.
Ja, genau, genau.
Alle Freunde, Amy Winehouse.
Aber also ich meine, wenn es einen wirklich interessiert, so Wissenschaft mit Musik zu machen, dafür gibt es halt die Musikwissenschaften, also so, und das ist
das
eigentlich
machen
auch,
die anderen.
Das machen die anderen, also das ist aber auch sehr krass und ich glaube auch, dass die Schulmusiker super viel Musikwissenschaftsvorlesungen auch haben.
Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt. Genau. Was ist denn Schulmusik? Erklär, also ich weiß wirklich nicht, ist das einfach Musik, die man in der Schule macht?
Ihr müsst euch das, also das ist quasi wie Schulmedizin, also so ein bisschen, dass man einfach, also dass die Musik, also natürlich fürs Lehramt ist es das auch, aber es geht einfach darum, wie kann ich Musik quasi lehren? Also, und das ist so sozusagen Musik in ihrer reinsten Form. Also, die haben alle Genres quasi. Da geht es einfach um Musik irgendwie so. Und die müssen halt super viele Instrumente können. Also, die müssen Klavier super, super gut spielen können. Die müssen aber auch gut singen können. Die haben auch Gesangsunterricht, damit die irgendwie vor so einer Schulklasse Töne singen können und es nicht furchtbar klingt. Und die haben aber auch ein eigenes Hauptinstrument, Saxophon, was weiß ich was. Und dann müssen die auch so, dann haben die schulpraktisches Klavier. Das ist einfach so, voll oft sagt dann halt irgendwie so ein Schüler, ist dann so, boah, ich würde voll gerne Let It Be von den Beatles im Unterricht singen, und dann ist der Lehrer so, scheiße, ich finde gar keine Noten davon, und dann muss der irgendwie das schaffen, irgendwie vielleicht mit ein paar Akkordsymbolen, die er im Internet findet, irgendwie das Stück gut so zu ähnlich spielen, so ähnlich zu spielen, irgendwie so, ohne dass er jetzt krass Noten davon hat, und irgendwie diese, also schulpraktisch ist, glaube ich, einfach so dieses Begleitende, kennt ihr das, wenn wir im Musikunterricht singen, man singt einen Song und der Lehrer spielt irgendwie noch so ein bisschen Klavier.
Ich muss kurz diese Analogie weitertreiben, weil es einfach, da kommt, glaube ich, ein Witz am Ende raus.
Oh, wow.
Aber diese Analogie, Schulmusik ist wie Schulmedizin. Ist dann Jazz ein Globuli?
What?
Nein,
ja,
das
vielleicht.
Hä?
Ich würde sagen, Jazz ist so ein bisschen vielleicht eher so. Ja, doch, eigentlich schon eher so.
Nein, ach, pass auf, ich hab's, pass auf.
Vielleicht war das eine schlechte Analogie von mir.
Wir verlieren gleich Hörer, aber nur die wir verlieren wollen. Jazz ist die Corona-Impfung unter den Musikrichtungen, weil das machen nur die schlauen Leute.
Oha. Burn.
Wenn euch das nicht gefallen hat, verpisst euch. Honestly, will euch nicht.
So. Jetzt sind wir wieder in Ab-18-Podcast.
Ich hab's gesagt. Was, ich hab wegen Verpissen? Ah ja, jetzt habe ich es zweimal gesagt.
Jetzt, spätestens jetzt.
Okay, ich habe aber eine Anschlussfrage zu diesem ganzen Thema. Schulmusik ist dann eine dieser Fächer, die man bei euch unterrichten kann, richtig? Es gibt mehrere. Ist Schulmusik eins oder ist Schulmusik nur so nochmal eine Richtung?
Du meinst, also Schulmusik ist bei uns ein Studiengang.
Genau, pass auf. Ich habe über eure Studiengänge, gab es in diesem Tag der offenen Tür-Video so ein bisschen was, und das fand ich total interessant. Weil es gibt zum Beispiel, ich greife nur einige raus, es gibt wirklich viele, aber es gibt zum Beispiel EMP, das ist nicht dieser fancy Klamottenkatalog aus meiner Jugend, sondern das ist elementare Musikpädagogik.
Ja.
Es gibt den Fokus, sage ich mal, auf Lehramt Musik zu studieren, es gibt Fokus Symphonieorchester, es gibt Klangkunst, ne? Also, so unterschiedliche Dinge. Es gibt, was du machst, Jazz und populäre Musik, ne? Also, und ich habe mich direkt gefragt, gibt es bei euch so total unterschiedliche Menschenschläge, die diese Subdisziplinen oder diese Studiengänge machen? Weil ich denke mir, jemand, der Klangkunst macht, gegen jemanden, der Symphonieorchester macht, die könnten nicht weiter auseinander sein, so in ihrem Mindset.
Ja, das ist definitiv hier. Bei uns gibt es so viele unterschiedliche Schläge, Mensch, also, oder, ja, Schläge, Mensch, das klingt ganz komisch. Also die Klangkunstleute sind auch nur ein Masterstudiengang. Ich glaube, es gibt aktuell nicht so viele Eingeschriebene. Die sind auf jeden Fall total unter sich. Und die Klassikleute, die sind auch unter sich ab, und die wollen irgendwie mit allen anderen Abteilungen auch gar nichts zu tun haben. Ich habe das Gefühl.
Jazz.
Ah, das sind die Snobs, das ich höre
so ein
raus.
Bisschen, man denkt halt auch immer so Klassik irgendwie so, aber die sind halt auch alle total leistungsorientiert natürlich. Ja. Und man muss sich so vorstellen, dass halt alle Klasse, also vor allen Dingen die Orchesterinstrumente, die müssen halt später, die wollen eine Orchesterstelle haben. Und es gibt, keine Ahnung, kann man sich mal zusammenrechnen, wie viele Städte, große Städte es in Deutschland gibt mit Orchester. Und da gibt es Probespiele.
Der Druck ist groß.
Der Druck ist total groß, und du studierst mit deiner Konkurrenz und du bist so, boah, du spielst total toll, Lisa. Und eigentlich denkst du so, scheiß Lisa, wegen ihr kriege ich die Stelle nicht. Weißt du, das ist so ein bisschen hart. Und diese krassen, also das gibt es irgendwie da halt besonders. Und das ist in allen anderen, bei Lehramt ist das lang nicht so ein Stress. Und bei Jazz gibt es sowieso keine festen Stellen. Also es ist so da alles gechillt. Und ich glaube, deswegen sind die auch alle so ein bisschen sehr
wettbewerbsorientiert.
Ja, und die sind auch einfach so total diszipliniert. Also die sind immer um 8 Uhr schon am Üben und den ganzen Tag und dann gehen die nach Hause und fangen wieder morgens an. Also die haben dann nur das auch im Kopf. Also ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche Kommilitonen hier zuhören, die Klassik studieren, das tut mir leid, aber das
Grüße gehen raus
an der Stelle. Mein Eindruck so.
Aber das kann ich auch bestätigen von dritter Quelle. Ein Toningenieur aus Berlin hat mir das auch erzählt, dass da der Druck...
Wer von uns hat denn die hipsten Freunde? Mein Toningenieur aus Berlin. Ah ja, mein Journalistenkumpel aus San Francisco und hat gerade gesagt, dass das total so ist.
Ja, okay. Aber er ist wirklich Toningenieur in Berlin, was soll ich sagen?
Aber es klingt schon fancy.
Ja, es klingt halt wirklich gut.
Klingt sehr gut. Grüße gehen raus an Toningenieur aus Berlin.
Danke. Ja, war gut.
Nice. Ist es denn so, dass bei euch, es gibt ja immer, an der Uni gibt es ja immer so Flugzellen, die überall rumfliegen, Aushänge und Co. Und ich stelle mir vor, die normale Uni, die hat so, hier ist unsere ASTA-Zusammenkunft, hier ist irgendwie das nächste Festival, hier ist WG gesucht. Und ich glaube, bei euch hängt nur, ich habe eine Band, ich brauche einen Bassisten. Ich bin Bassist und ich suche eine Band. Ist das so?
Genau so.
Ja, geil.
Also bei uns gibt es, und es gibt aber auch so super viele Verkaufe, meine Tuba.
Ah ja, nice.
Gebraucht seit 3000 Jahren oder so. Also dann irgendwie noch so 1000 Euro. Also super überteuerte Instrumente und so. Also da gibt es echt super, es gibt so ein richtig geiles Plakat, ihr müsst eigentlich alle mal in die Musikschule, obwohl ich glaube, es ist weg, glaube ich. Auf jeden Fall steht da so, ich verkaufe diese Geige und dann so ein etwas älterer Herr, der die Geige so in die Kamera hält. Aber jemand hat das durchgestrichen, also ich verkaufe diesen Geiger. Und dann dieser alte Mann. Das ist einfach.
Also wenn du uns das schicken kannst, wäre super.
Ich muss
das
mal schauen, ob es noch hängt. Ich glaube, das ist einfach so eine Legende, mittlerweile denkt man, es hängt noch. Ja.
Oh, ich liebe das.
Ich verkaufe diesen Geiger.
Oh, was kann der so? Was braucht der Unterhalt?
Ja, aber also Bassist gesucht für Band oder Lehrer auch gesucht. Irgendwie für meine Tochter brauchen wir einen Gitarrenlehrer. So kann man es, ist genauso das Klischee.
Habt ihr auch alle Nebenjobs als super gut bezahlte Nebenjobs als Instrumentallehrer?
Ich würde eher sagen, nicht so gut bezahlte. Nicht? Aber ja, die meisten haben einen. Also ich zum Beispiel, also ich hab jetzt gerade keine Instrumentalschüler, aber ich habe so einen Musiktheoriekurs, den ich gebe für so eine Gruppe. Aber die meisten Kommilitonen und Kommilitoninnen, die haben irgendwie schon ein paar Schüler und Schülerinnen. Aber das Ding ist auch, dass die, genau, also man kann das natürlich privat machen, aber es ist echt schwierig, weil die Eltern natürlich dann schon denken, naja, so jemand, der noch keinen Abschluss hat, dann soll ich dem auch noch, weil privat kannst du halt den Preis natürlich höher machen.
Ja.
Und ich glaube, privat haben die wenigsten Leute das, weil auch die wenigsten, du musst das dann ja auch zu Hause unterrichten.
Ja.
Oder du kommst zu den Leuten und ich glaube, das mit einer Schedule von so einem Studenten schaffst du es nicht ständig irgendwie nach Gonsenheim und Hechtsheim so zu eiern. Aber wenn die zu dir kommen, wer hat eine WG, wo man sowas machen kann, den ganzen Tag spielen so.
Du hast mir das ja erzählt und ich hatte diese Verbindung gar nicht gezogen, aber du hattest ja mal einen Kulturkurs.
Ja,
die
genau.
Die sind ja auch bei Campus Mainz und da hast du auch deinen Musiktheoriekurs gegeben.
Ja.
Das ist ja auch so eine Möglichkeit, die wir so als Campus Mainz versucht haben, auf dem Campus zu schaffen, um dann genau diese Aushänge zu richten. Ich kann Gitarre spielen, wer will das lernen? Und wir wollten das abbilden als in einem professionellen Programm halt.
Ja.
Und das ist genau die Idee, solche Leute zusammenbringen. Leute, die was lernen wollen und Leute, die was können. So.
Ja.
Also ich lade dich recht herzlich ein, so im Wintersemester das wieder anzubieten. Das klingt alles super. Du hast, glaube ich, das Wissen und
Ja, voll. Also ich muss auch sagen, dass so die großen Gruppenkurse auch, ich finde das Instrumentalunterricht, das gibt einem auch total viel. Also ich bin so das Team, wenn man Musik studieren will und Musikerin sein möchte, muss man auch unterrichten, weil man muss das weitergeben. So, man kann nicht das ganze Wissen für sich horten und irgendwie die Verantwortung hat man, wenn man schon sowas Privilegiertes studieren darf. Aber bei Musiktheorie muss ich halt auch sagen, das ist nochmal viel cooler, weil da hast du so eine große Gruppe und alle sind so voll am Forschen und es ist so total die coole Stimmung, weil alle haben Bock irgendwie und das, also Musiktheorie tun sich auch nur die Leute an, die wirklich Bock haben, aber im Instrumentalunterricht hast du natürlich immer Leute, die sind da, weil die Eltern das irgendwie wollen und so. Da hast du nochmal andere Klientel, vor allem jüngere Leute halt einfach. Und so Musiktheorie sind dann auch eher so Studis.
Hast du da noch, okay, danke. Ich habe dich einfach übergangen. Danke, dass du es erzählt hast. Hast du noch was in der Rubrik? Weil sonst hätte ich eine letzte Sache. Aber du hast noch
was. Lass mich nur eine letzte Sache machen, dann darfst du deine letzte Sache machen. Dann haben wir die letzten Sachen gemacht. Ja, wir haben ja schon über die Serie Achtung Aufnahme gesprochen. Weitere Serie, die auch bei euch auf dem YouTube-Kanal zu finden ist, heißt Und wir sind live. Und die habe ich mir angeguckt, die kam gerade vorgestern eine neue Folge raus.
Ja, genau.
Habe ich mir brandneu heute Morgen noch mal kurz vergegenwärtigt. Und
er war einfach spät dran.
Das ist Fakt. Das ist
Fakt. Vorbereiten, letzte Sekunde. Ich komme gar nicht drauf klar, wie gut die Qualität da ist. Hä? Bild ist mega, Ton ist der Oberknüller. Ich habe, ohne Spaß, ich habe früher immer die Rock am Ring Live-Aufzeichnungen auf SWR und Co. geguckt. Und die sind, eins live oder was, die sind schlechter. Warum ist denn Rock am Ring schlechter produziert als eure Tonstudio-Sachen? Das ist ja der Knüller.
Ja, das, also ich muss auch sagen, und wir sind live ist echt so ein Diamant. Also für uns einfach, für uns alle gewesen. Ja. Weil genau das Prinzip war so, dass der Moritz Reinisch, der bei uns auch der Toningenieur ist,
Grüße gehen raus an Moritz.
Genau. Okay, also das muss ich ihm sofort zeigen, hier den Ausschnitt so, die Qualität ist super, aber es wird ihn halt total freuen. Genau, das war seine Idee, als die Pandemie gestartet ist, weil halt wir Studis halt schon auch von unseren Gigs natürlich leben, die wir uns selber irgendwie an Land ziehen und da Spielerfahrung sammeln, aber die Hochschule bietet halt auch super viel Konzerte so und die sind ja dann auch alle flach gefallen und er meinte so, es geht nicht, es muss irgendwie was geben, was Corona-konform ist und das mit den Streams haben dann super viele gemacht und der hat halt natürlich total das Know-how, der ist Toningenieur und wir haben ein Tonstudio. Das
kommt
war schon
aus
mal,
Berlin?
Nee, kommt glaube ich nicht aus
Berlin. Ja, du kennst aber auch Toningenieure.
Ja, genau.
Okay, dann bin ich halt der Einzige, der keine Toningenieure kennt.
Doch, du kennst ihn tatsächlich auch.
Ich weiß.
Aber genau, der hat halt dann die Idee gehabt und ich glaube, der hat dann auch, ich meine, an der JGU gibt es super viele Forschungsgelder und der hat dann, glaube ich, da was beantragt auch. Ich weiß nicht, ob das so ein Sonder-Corona-Ding war, aber irgendwie haben wir dann Fördergelder bekommen und davon hat er dann so ein Set, irgendwie drei gute Kameras geholt und er hat sich auch beraten lassen von irgendjemandem so. Aber das war dann erstmal da und dann war er so, okay, es gibt einen Kurs bei uns, der heißt Medienkompetenz und der ist so ein bisschen im interdisziplinären Bereich, da kann alles eigentlich mit stattfinden und er war dann so, komm, wir funktionieren diesen Kurs um und das ist dann einfach das Stream-Dream-Team und das waren dann so, ich habe angefangen, da hatte ich den Kurs und das war genau 2020 und dann haben wir halt so, dann hat er irgendwie jemanden vom SWR auch irgendwie gekannt und den eingeladen. Der hat uns dann ein bisschen gesagt, okay, wie moderiert man? Was ist eine gute Moderation? Wie macht man so eine gute Sendung? Weil es sollte auch immer ein Interview geben irgendwie. Und dann kam noch ein Kameramann vom SWR, der hat uns dann voll viel zu Kameras gesagt, wie stellt man scharf? Was ist das ganze Zeug eigentlich so? Und wie macht man eine gute Fahrt? Und was sind so No-Gos? Und dann hatten wir so ein paar Übelstreams. Und dann ging es direkt los und ich muss sagen, der erste Stream war jetzt auch nicht furchtbar, aber danach wurde es halt immer besser und wir haben dann auch ein Studio hat dann halt die Bildmischung gemacht und es war auch super, so dass man so spontan Bildregie macht, steht mir auch super schwierig vor, aber es wurde immer besser und wir haben dann irgendwie, jetzt glaube ich, dieses Jahr ist es jetzt wieder ein anderer Kurs, ich bin jetzt nicht mehr dabei, aber dadurch konnten halt alle Studis super viel lernen über diese ganze Technik, die man jetzt, ich glaube, die Pandemie, selbst wenn die vorbei ist, brauchen wir dieses ganze Streaming-Zeugs bestimmt noch. Und
ja, bitte.
Weil das ist total geil und es ist super, sich auszukennen mit Kameras und mit irgendwie Ton und aber auch alle Studis, die da gespielt haben, hatten halt was davon. Ja. Irgendwie so, und ich habe also da auch einmal gespielt im Stream. Ich habe halt auch voll die geilen Aufnahmen jetzt so. Also das ist einfach, das war Win-Win-Win-Win. So,
es ist so geil. Weißt du, du hast eine Problemsituation und alle haben Bock, die irgendwie zu lösen und alle haben Bock, sich was Neues dafür anzueignen und entwickeln komplett neue Skills. Du lädst irgendwie Experten hier aus Mainz vom SWR ein und profitierst. Ja. Und das ist so cool, weil das ist eine Initiative, wo ihr wahrscheinlich genauso viel gelernt habe wie im Rest vom Studium, aber halt so aus Eigenmotivation und ist super wertvoll natürlich für die Berufswelt später. Kannst zum Beispiel Toningenieur in Berlin werden, wenn du sowas kannst.
Da lauter kennen so Sachen. Wir welche.
Also mir hat es super gut gefallen, wirklich.
Ja, mega. Freut mich sehr. Freut mich.
Ja, nachdem wir jetzt auf so einem Hoch sind, muss ich uns nochmal kurz runterbringen.
Ich dachte, bitte. Dein Blick war schon so.
Ich zurück zum Normallevel.
Ich habe jetzt noch eine bohrende Frage. Genau, in eurem Video, wo ihr zum Tag der offenen Tür, wo ihr ein bisschen vorstellt, was ihr macht, da kommt das Thema Kirchenmusik vor. Das ist eine Abteilung von euch, richtig?
Ja, genau, das ist auch ein eigener Studiengang.
Oder eigener Studiengang.
Ja.
Jetzt ist meine Frage, ist die Kirche da auch beteiligt? Wenn ja, wie viel? Wenn viele Pastoren laufen bei euch rum? ist das noch zeitgemäß und hat das überhaupt eine Zukunft? Ich finde das so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Okay, krass.
Und sollte man nicht das auch trennen?
Ja, also das Ding ist, also ich glaube nicht, dass die Kirche da krass, also da sind
Hast du schon mal einen Pastor da gesehen?
Nein, es gibt keine
Mönche?
Nein, auch nie. Nein. Niemand, also es geht komplett einfach nur, oder das ist glaube ich auch so ein Klischee, also es gibt, ich glaube, du kannst evangelische oder katholische Kirchenmusik studieren, aber das
ist ganz wichtig, dass das getrennt ist, geht gar nicht.
Das Ding ist halt, die haben andere Musik in ihren Gottesdiensten. Also die, also in der katholischen Kirche ist es halt super klassisch und sehr alte Musik und viel von Bach und Latein. Und in der evangelischen ist es halt viel moderner und da gibt es diese Tesi-Lieder und so ein bisschen so, ja, wir tanzen im Kreis.
Ja, aber als jemand, der evangelisch groß geworden ist, muss ich da auch mal ein Land zu brechen und sagen, es war nicht alles gut, es lief wie Xavier Naidoo, als ich jung war. Da wusste noch keiner. Also da wusste noch keiner. Aber
der hat aber sich doch entschuldigt.
Der hat sich entschuldigt, aber wir wollen erst mal sehen, ob er seiner Entschuldigung Taten folgen lässt. Ja, und generell ist es einfach nie gute Musik gewesen, egal.
Ja, ja.
Auch ohne den ganzen Kontext.
Also ich muss auch sagen, dass das Studium noch nicht viel und ich glaube, es ist auch so ein vielleicht leicht aussterbender Studiengang. Aber das Klischee, dass quasi man krass an Gott glauben muss, um Kirchenmusik zu studieren, das stimmt nicht. Also ich weiß noch, dass unser Organ, also das ist halt der Organist in der Kirche und es ist halt eine Stelle, das muss man sich halt auch nochmal so, die sind bezahlt und deswegen gibt es, glaube ich, immer noch Leute, die sagen, boah, ich habe eh vielleicht irgendwie, das sind, glaube ich, häufig Leute, die eh irgendwie in der Kirche ein bisschen aktiv waren und da vielleicht dann schon mal Orgel gespielt haben oder so. Okay. Und das dann schon können, weil Orgel ist echt auch ein schwieriges Instrument. Genau, und die lernen, also Kirchenmusiker ist eigentlich auch einfach Orgel. Und aber du musst halt auch mit Kirchenmusik nicht unbedingt in die Kirche gehen. Du kannst auch einfach irgendwie als Organist durch die Gegend touren. Aber vor allen Dingen, genau, du spielst halt diese Gottesdienste, begleitest die. Aber das der große Vorteil, das sagt auch meine Mama immer, die da irgendwie viele Kollegen hat, du kannst halt auch komplett dann dein eigenes Ding aufziehen in der Kirche. Also es gibt halt bei mir, wo ich aufgewachsen bin, ich bin eigentlich gar nicht kirchlich, aber so da in der Kirche gab es einen Organisten, der hat halt die Messen gespielt und ist dann nach Hause. Aber bei der Nachbarskirche, da gab es einen, der hat dann einen Chor gegründet und so komische Singabende und auf einmal war da so voll die Community und er konnte halt auch alle seine Projekte verwirklichen und hat dann hier dieses Stück aufgeführt und das Stück aufgeführt und das Geld hat auch dafür bekommen. Und ich glaube, die Leute, die Kirchenmusik studieren, haben auch irgendwie Bock da drauf, aber die sind, ich kenne so ein paar und ich glaube, alle von denen sind auch so ein bisschen so zwiegespalten. Es ist auf jeden Fall, ich verstehe deine Frage, aber ich glaube, man stellt sich es auch zu sehr christlich irgendwie vor. Also die sind teilweise gar nicht so die krassen.
Und ganz ehrlich, wer schon mal Final Countdown auf einer Orgel gehört hat, ja, mega geil. Allein dafür lohnt sich's.
Ich verstehe schon, dass die Daseinsberechtigung so ein bisschen die ist, dass, ja, es gibt halt da noch Jobmöglichkeiten. Und natürlich, Uni soll halt auch Leute auf das Leben vorbereiten und auf die Jobwelt, klar, und weiterbilden. Und wenn es da Möglichkeiten gibt.
Aber du guckst natürlich auf die Uni als staatliche Organisation und willst die säkulare Trennung da so ein bisschen
Ja, und ist das noch zeitgemäß? Weil ich wusste jetzt nicht, das kam mir gar nicht in den Kopf, dass es da wirklich so viele Job-Opportunities gibt, die Leute da wahrnehmen können. Von daher,
ich glaube, es fehlt da echt an Leuten, weil das halt trotzdem irgendwie die meisten natürlich in unserem Alter das total veraltet finden. Also es gibt einfach kaum Leute, die überhaupt noch so kirchenbegeistert sind und Bock auf diesen ganzen Krams haben, berechtigterweise so. Und deswegen, ich glaube, die suchen auch Leute. Aber das ist halt nicht, also ich glaube, die Kirche hat da eigentlich gar nicht so richtig, das ist einfach nur der Studiengang, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie Gelder oder so fließen, da bin ich mir echt ziemlich sicher.
Aber ja, aber ist ja klar, die meisten, also wenn ich jetzt mal zurück überlege, wo sind Chöre angesiedelt meistens? Das ist meistens in der Kirche. Und der Sound ist da ja auch meist auch sehr gut für sowas.
Oh, Gospelchöre sind aber auch nice.
Ja,
also, das ist halt auch cool.
Okay, ich verstehe es. Ich ziehe es zur Hälfte zurück. Aber ich finde, man sollte drüber diskutieren.
Zumindest. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich kenne keinen katholischen Kirchenmusiker. Ich glaube, da ist auch gerade gefühlt keiner. Es ist irgendwie, die sind sowieso.
Ja, der Zuspruch schwindet generell für diese Organisation.
Der schwindet ziemlich stark. Ja. Und ja, man sollte das auf jeden Fall irgendwie kritisch betrachten. Das war jetzt wirklich der Downer. Hättest du mal lieber.
Egal, wir ziehen das wieder hoch mit unkritischen Zitaten des Tages. Hier steht der Arbeit, aber es gibt gar keinen Sinn.
Ja.
Zitat des Tages. Okay. Also, es ist nicht von heute, sondern es ist von dem Gegenstand, den wir uns heute angucken, den YouTube-Kanal. Ihr versteht, das hat gar nicht gut funktioniert, diese Moderation. Aber das ist uns egal. Wir verurteilen nicht. Höchstens die Kirche. Nein, die auch nicht. Ich fange an, weil ich mich selbst anmoderiert habe.
Ja.
In der zehnten Mainzer, ich muss ein bisschen die Stimmung heben, also ein bisschen sag ich mal, den Rahmen festlich setzen. Ich richte mich auf. In der 10. Mainzer Musikdozentur, ein Video, was mir sehr gut gefallen hat, sehr fancy, es stammt aus dem Roten Saal. Die erste Dame, die spricht, sagt einfach, wir sind hier im Roten Saal. Und ich fand das, keine Ahnung, also ob die alle nach Farben, ich fand es so cool. Das ist einfach
strange. Das nicht dieser Raum aus Game of Thrones?
Es klingt super. Stimmt, Red klingt Wedding.
The Red Wedding.
Der Rote Platz irgendwie so. Das ist voll die krassen Assoziationen. Das ist einfach der Rote Saal. Die lässt es auch so stehen. Saal. Die Frau hat sehr viel Würde und macht es sehr gut, diese Moderation, muss man sagen. Und diese Dame, die ist irgendwie von eurer Hochschule, die moderiert den eigentlichen Moderator des Abends an. Und der gute Mann heißt Clemens Nicole, ich kannte den nicht. Oh, aber ich wurde innerhalb seiner ersten zwei Sätze zum Riesenfan. Und von ihm stammt mein Zitat des Tages. Er hat sich selbst vorgestellt mit: Ich bin Clemens Nicole. Normalerweise sitze und spreche ich hinter dem Mikrofon bei BR Classic und führe mehr oder weniger kompetent durch die Musikwelt. Und es ist dieser, ihr müsst euch vorstellen, es ist im Roten Saal, es ist dieser super festliche Rahmen, alle Menschen haben Anzüge an, super schick, da kommt gleich das krasseste Orchester irgendwie raus und spielt mit einem super berühmten Musiker, der weltweit bekannt ist, und der Kollege kommt erstmal, zweiter Satz ist ein Gag, nice,
loved it. Sehr sympathisch auf jeden Fall.
Gag mit Understatement, ja.
Ja, es war schon cool.
Ja. Aber ich finde es auch gut, weil manchmal ist Musik so ein elitäres Ding und vielleicht hat er auch gar keinen Bock auf dieses Rote Saal-Gehabe und er war so, Leute, das ist auch nur Musik, so finde ich eigentlich.
Ja, der hat es sowas immer gut. Mit so einem Augenzwinkern, aber trotzdem noch mit viel Liebe für das Ganze irgendwie rübergebracht. Guter Typ. Clemens, Nicole, wenn du es hörst, Grüße gehen raus an der Stelle.
Boah, wir müssen unsere Grüße mal langsam aufschreiben.
Nee, die versenden wir einfach so in Äther und die kommen dann hoffentlich an.
Die Leute sind selber verantwortlich, sich ihre Grüße abzuholen.
Ja, stimmt. Das ist eine Hohlschuld. Unsere Grüße sind generell
eine Hohlschuld. Wir bringen eine Hohlschuld.
Die müssen das holen. Genau, mein Zitat oder meine Stelle in einem Video.
Wir müssen das echt unbedingt.
Wir haben das auch ein bisschen aufgebohrt jetzt hier. Ist von Achtung Aufnahme. Ab Minute 12. Da gibt es ein interessantes Jazzstück mit einem unentschlüsselbaren Gesang und einem Klangteppich. Ich werde das...
Was war das für eine Achtungaufnahme? Also
ich werde das, was du uns geschickt hast...
Ach so, dann, ja, ja.
Ich werde das mal einspielen. Ich werde das reinschneiden, aber ich mal für uns hier. Hört man das?
Super, wie du im Kopf, also es halt, ihr habt es echt gefühlt.
Genau.
Ich auch.
Das ist das Zitat, was ich rausgesucht habe und ich finde, das klingt so ein bisschen wie so eine Hintergrundmusik von einem Film noir und ich bin ja auch Filmwissenschaftler. Der alte Detektiv mit Schlapphut verfolgt in London, im Londoner Nachtleben die verdächtige Femme Fatale durch die regennassen Straßen des Amüsement-Viertels.
Love it.
Und dann direkt Kopfkino und so und das fand ich eine schöne Stelle.
Ja. Da wird sich der Fee freuen.
Voll gut.
Der das komponiert hat. Also.
Bilder im Kopf. Schön.
Ja, schön.
Dann kommen wir jetzt zu was, worüber sich die Leute vielleicht nicht freuen. Scheiße. Die das nicht komponiert. Oh doch, nee, jetzt kommen jetzt gute. Ah, jetzt kommen jetzt gute. Jetzt dürfen sich die Leute freuen. Die Leute, die komponiert haben für die folgenden Instrumente. Denn wir sprechen jetzt in unserer heutigen Top 3 über die eindeutig besten Instrumente überhaupt.
Okay.
Die besten Instrumente.
Die besten überhaupt.
Eindeutig besten überhaupt.
Ich glaube, wir wissen alle, was du sagst.
Ja. Deine eins kann ich mir vielleicht vorstellen. Ja, wir gucken mal. Wer weiß.
Also, ich fange an mit meinem Platz 3. Und das ist tatsächlich das Klavier. Ich habe mit Klavier, das war mein erstes Instrument. Ich muss sagen, ich wurde dazu gezwungen. ich habe es dann, sobald ich einen eigenen Willen entwickelt hatte.
Das ist aber kein Stockholm-Syndrom oder so. Du hast es so sehr, dass
es ist ja das Beste.
Ja, ich finde es trotzdem immer noch gut. Und das, also ich wurde damals gezwungen, als ich das gemacht habe. Aber als ich einen eigenen Willen entwickelt habe, habe ich es dann sofort dann nicht mehr gemacht. Ich erzähle, glaube ich, auch eine Geschichte dazu.
Hast du deinen eigenen Willen zufällig an deinem 6. Geburtstag entwickelt? Hast du da aufgehört?
Nein, es war später. Ich habe es zum 6. Geburtstag, glaube ich, bekommen und dann habe ich halt sehr lange gespielt. Aber es war. Ich finde halt, es hat einen schönen Klang. Es ist vielseitig einsetzbar. Ja. Man kann Sachen begleiten, man kann aber auch, das kann alleine tragen. Sehr viele Komponisten, glaube ich, komponieren auch auf Klavier. Das heißt also so ein bisschen auch, da ist sehr viel Kreativität drin in so einem Klavier und es gibt ja auch diese offenen Klaviere und das ist ja auch immer total beliebt. Man sieht ja auch immer mal wieder so ein TikTok-Video oder Instagram-Video, das dann viral geht, wo dann so ein unscheinbarer Typ plötzlich so ein richtig krasses Stück da spielt.
Ja, ist ein offenes ist Klavier, cool. Ist ein Flügel, oder?
Ich weiß jetzt nicht, was Herr Daniel genau meinte, aber ich denke,
so die in so Bahnhöfen stehen.
Ach so, das
wo Leute einfach hingehen kann und spielen kann.
Offenes Klavier.
Offene
Klavier. Offen auf der Meta-Ebene.
So wie Open Mic, aber halt mit Klavier. Open Piano. Open Piano. okay, ja, mein Lieblingsklavier sind ja diese aus so Wildwestern-Filmen, die so eine Spule runterfahren und alleine spielen. Die sind ein bisschen gruselig.
Auch ein bisschen gruselig.
Ja, fast schon so ein Leierkasten.
Drehorgel, Leierkasten-mäßig. Ja, die sind aber ja, geisterbehaftet, das mag ich.
Ja, das hat auch irgendwie wieder was von Film und irgendwie, ne? So Hollywood.
Pass auf, mein Platz 3, der hat auch was von Film und Hollywood und zumindest diesen Lifestyle, denn es ist die E-Gitarre. Ich bin ein großer Rock-Fan, großer Punk-Rock-Fan, die E-Gitarre. Ganz ehrlich, gibt es ein Instrument, was sexier ist? Ja, es gibt eins, das ist mein Platz 1, kleiner Spoiler.
Gut.
Aber okay. Die E-Gitarre ist wirklich, also mit E-Gitarre in der Hand, wenn man die auch nur so ein bisschen spielen kann, kann man nicht schlecht aussehen. Das geht einfach nicht.
Sieht total
das
cool
völlig
aus.
Unmöglich. E-Gitarre sieht immer cool aus. Und was ich persönlich an der E-Gitarre sehr mag, ich habe einen großen Bruder, ja, der sein Leben lang, also seit ich den kenne, da war der vielleicht so 4.
okay.
Sagen wir mal, for the sake of the story, er war 6. Und mit 6 hat er gesagt, E-Gitarre. Ich will E-Gitarre lernen. Ich habe richtig Bock, E-Gitarre zu spielen. Und dann hat er irgendwie so einen relativ traditionellen Musiklehrer erwischt und er hat gesagt, ja, wer E-Gitarre spielen will, der muss erstmal die Akustikgitarre lernen. Kleines Kind, du magst vielleicht die E-Gitarre spielen, du hast jetzt erstmal 90 Jahre lang Akustikgitarre. Und mein Bruder hat original so 8 Jahre lang Akustikgitarre gespielt, irgendwann keinen Bock mehr gehabt und dann gesagt, kann ich jetzt endlich eine E-Gitarre haben? Dann haben die gesagt, ich glaube, du hast dich zu sehr an die Akustikgitarre gewöhnt, das geht jetzt nicht mehr.
Oh, wie gemein.
Und der war super traurig.
Ist ja voll scheiße.
Aber an dem Tag war der auch gemein zu mir, also fand ich das total toll. Also mag ich, dass die E-Gitarre meinen Bruder enttäuscht hat. Also zumindest in dem Moment, jetzt nicht mehr. Jetzt, lieber Daniel, wenn du zuhörst, mein Bruder heißt auch Daniel.
Oh nein, Verwirrung.
Grüße gehen raus an der Stelle. Ich wünschte, du hättest E-Gitarre spielen dürfen. Heute als erwachsener Mensch. Damals fand ich lustig, jetzt nicht mehr.
Ich hab dich irgendwie auch traurig. Aber also, er hat es bis heute nicht.
Nee, tatsächlich. Er hat auch, glaube ich, Akustikgitarre mittlerweile verlernt, ohne ihn da jetzt auf die Zehen treten zu wollen. Glaube ich, er spielt es nicht mehr. Weil der war einfach so frustriert, wirklich. Dieser Lehrer war doof einfach.
Ja, das ist auch echt doof. Also ich kann auch verstehen, dass man sagt, zuerst mal Akustikgitarre, weil das ist halt auch einfach leiser und die armen Eltern so. Also nun. Ich glaube, für deine Eltern war es bestimmt toll, dass nicht die ganze Zeit über einen Riesenverstärker
die Rocksounds haben. Die haben auch an sich selber gedacht.
Also ich glaube auch häufig, dass so Eltern ziemlich viel die haben viel Toleranz, aber ich glaube, die können auch ziemlich gut steuern, welches Instrument gelernt wird.
Ich wollte mein Leben lang Schlagzeuger werden. Habe immer gesagt, ich bin Schlagzeuger. Meine Eltern waren so, nee,
siehst
sorry,
du?
Das Kind ist schon zu laut, das kriegt kein Schlagzeug. Ja. Nee, einfach nein. Die habe ich in allem unterstützt, das eine Ding, wo sie gesagt haben, nee, ich muss auch leben, das geht nicht.
Ja, ich kann es aber auch irgendwie verstehen.
Ich auch. Ich bin jetzt erwachsen, ich sehe es. Ja. Ich habe euch verziehen.
Mein Platz 2 ist eigentlich auch Platz 3 und Platz 1 und eigentlich auch alle Plätze dahinter oder davor.
Wow.
Nämlich elektronische Programme, die einfach alles nachahmen können.
Ach so. Ist das erlaubt?
Ist das erlaubt? Manchmal könnte es ja auch so Keyboards, du spielst dann da, dann kannst du umstellen auf Orgel, dann kannst du auf Klavier.
Oder auf diese Drumkit am Keyboard.
Genau. Und das ist einfach richtig geil. Ist einfach richtig geil. Ich mag, dass das da alles möglich ist.
Ja, ja. Okay, krasse Antwort.
Gute Antwort, schlau.
Schlau.
Du hast mal wieder das System ausgetrickst. Aber warum ist das dein Platz 2? Mein Platz 2 ist alles. Das ist mein Platz 2. Ich bin super gespannt auf deinen Platz 1, weil Platz 2 alles ist.
Was
ich
ist glaub, besser als alles?
Bei Platz 1 sind wir uns alle einig.
Ich halt meinen Platz 2 kurz, weil ich das Gefühl habe, da möchte jemand, der wesentlich qualifizierter ist als ich, noch was zu sagen. Mein Platz 2 ist das Saxophon. Aber ich sage deshalb Saxophon, weil es eine Simpsons-Folge gibt, in der Homer das Saxophon des besten Charakters in den Simpsons, Lisa, das geht kaputt und er versucht es noch zu spielen und statt zu pusten oder das Saxophon ordentlich zu bedienen, ruft er einfach rein, Saxophon, Saxophon. Love it, das ist meine Lieblings-Simpsons-Szene. Ich habe auch mal Saxophon gespielt.
Oh.
In der 6. Klasse habe ich angefangen, nicht mit 6, aber in der 6. Klasse.
Aber die 6 ist eine wichtige Zahl anscheinend.
Absolut, im Blasorchester meiner damaligen Mittelschule, mit so einem Leihsaxophon, Altsaxophon war es. Hab da so ein paar Jahre gespielt und das dann leider in der Pubertät irgendwie verloren. Kein Bock mehr gehabt zu üben, irgendwie lieber rausgegangen mit Freunden und was gemacht und irgendwie Mädels und Zeug.
Mädels und ich
bereue es total.
Ja, man kennt's.
Ja, also, was einen in der Pubertät halt rausbringt aus Sachen, für die man Fleiß braucht.
Ja.
Aber ich bereue es total heute, dass ich das nicht weitergemacht habe, weil heute würde ich super gerne noch Saxophon spielen und alle halbe Jahr denke ich mir, ich kaufe mir nochmal eins gebraucht und probiere und dann checke ich auf Kleinanzeigen irgendwelche Preise und dann sind es die Menschen, von denen du vorhin erzählt hast, die es viel zu teuer verkaufen und ich zahle keine 1000 Euro, um es auszuprobieren.
Ja.
Das ist mein Platz 2, Saxophon.
Vielen Dank. Ich läute jetzt das große Finale ein mit unserem Platz 1. Danach kannst du auch mal deinen Platz 1 sagen.
Oh ja, okay.
Überraschung, Überraschung. Wir sind so gespannt, was das sein könnte. aber mein Platz 1 ist tatsächlich ein alter Bekannter. Ich spiele mich selber.
Der Toningenieur.
Nein, aber jetzt ist sowieso egal, wir sind sowieso schon explicit. Jetzt kann ich es auch sagen. Es ist das auch das Saxophon, weil das ist einfach das Sexy-Time-Instrument.
Du hast recht.
Wow, yeah. Ja.
Also man hört, also entweder kann man es beim Jazz hören oder halt, wenn es zur Sache geht, das ist halt perfekt dafür.
Ja.
Und genau, deswegen, das ist einfach ein super...
Jazz und Sex, das sind die Optionen, wenn man Saxophon hören kann.
Ja.
Entschuldigung, ich meinte nicht Sex, ich meinte Sex.
Auch die Karriere. Ah, und auch die Karriereoption.
Die Karriere.
Nee, egal. Es ist auch ein unglaublich ästhetisches Instrument, weil es ist ja so gebogen und dann leuchtet das so golden und ist einfach geil. Wow. Und es ist einfach geil.
Verständlich.
Ist dein Platz 1, was wir denken, was dein Platz 1 ist?
Boah, eigentlich muss ich sagen...
Oh. Revelation.
Wir krempeln kurz dein Leben um.
Ich werde expartikuliert. Nein, aber ich muss sagen, ich finde Klavier sogar auch auf Platz 1, weil das so für mich so das Instrument ist, was auch, wie du auch gesagt hast, der Alleskönner ist und ich halt auch super, super viel Klavier spiele irgendwie und damit komponiere und ich glaube, da noch viel mehr so Musik verstehe, aber mit so, deswegen, also als Instrument generell finde ich das Klavier am allerbesten, aber als Instrument für mich, so ist auf Platz 1, was ich spielen sollte, definitiv das Saxophon, weil ich merke halt, wenn ich Saxophon spiele, dann ist das nochmal was ganz anderes.
Ich habe jetzt super Bock, dich spielen zu hören.
Ja.
Sind diese Konzertprüfungen, sind die öffentlich? Kann ich kommen, wenn du...
Oh, ich glaube, die sind leider nicht öffentlich.
Kann ich mich reinschleichen?
Du kannst zu meinem Bachelor-Abschlusskonzert kommen, aber das ist vielleicht erst in einem Jahr oder so.
Lad mich ein, bitte.
Ja,
bitte.
Ja. Ich versuche dran zu denken.
Bitte gerne. Mein Platz 1. Ich habe vorhin bei meinem Platz 3 E-Gitarre, habe ich gesagt, damit sieht jeder sexy aus, ne? Und was ist besser als ein Instrument, mit dem es jeder schafft, sexy auszusehen? Es ist ein Instrument, für das du einfach die weltsexieste Person sein musst, um das cool wirken zu lassen.
Oha.
Es ist die Ukulele.
Oha.
Die Ukulele ist grundsätzlich erstmal super albern. Was ist das?
Ja.
Eine viel zu kleine Gitarre, das sieht komisch aus, wenn ein erwachsener Mensch damit spielt. Das sieht aus, als hättest du so ein Kinderinstrument gekauft und bist damit irgendwie vom Toys R Us losgegangen und spielst jetzt darauf. Aber Ukulele wird immer nur von Leuten gespielt, die ultra gut singen können und die mit einem Selbstbewusstsein auf diesem kleinen albernen Instrument rumzupfen und dann plötzlich siehst du da keinen Menschen mehr, du siehst eine Gottheit. Eine Gottheit, die mit so einer kleinen Gitarre da steht und die Gitarre macht komische Geräusche, aber die haben die schönste Stimme der Erde, egal ob Mann oder Frau. Wenn du gut Ukulele spielen kannst und dazu singst, dann bist du nun mal fucking sexy. Deswegen ist die Ukulele das beste Instrument. Überhaupt ever.
Okay.
Das war Julians TED Talk.
Thank you for coming. At my TED Talk.
Nee, aber ich, also krass, so habe ich das noch nie gesehen oder so, also aber du hast recht.
Geige ist auch nur ein kleiner Kontrabass.
Ein Achtel-Kontrabass, würden manche Leute sagen.
Stimmt.
Ach Leute, wir sind romantisch geworden zum Schluss. Wir haben nicht beide nach Sexy-Instrumenten gesucht. Wir hätten das auch anders nennen können, die Kategorie, aber sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Daniel, bring uns nach Hause.
Ja.
Wir sind jetzt in der Verabschiedung. Home Run. Kommentare bitte in die Kommentare, ihr kennt ja den Drill.
Ja, sagt uns, was euer Lieblingsinstrument ist. Sagt uns, was das sexyste Instrument ist für euch. Das würde ich gerne wissen.
Jetzt mache ich wieder weiter. Das war so ein kurzer Einschub.
So bin ich.
Wir sind auf Plattformen. Podigy, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und auch in deinem heimischen Podcatcher.
Und dort fast überall gibt es die wahnsinnig gute Möglichkeit, uns 5 von 5 Sternen zu geben, uns 10 von 10 Punkten zu geben, uns die Note, Schulnote 1 zu geben, wenn 6 das Schlechteste ist und 1 das Beste. Es gibt zwar nirgends, aber ihr wisst, was ich meine. Gebt uns doch eine tolle Bewertung. Es hilft wirklich so, so viel und ich wäre total dankbar.
Wir alle, glaube ich, ja.
Aber Apple Podcast ist immer noch die wichtigste Podcast-Plattform in Deutschland, also gebt uns da Kommentare und Sternchen.
Ratet, wer in der Gruppe hier Apple am liebsten mag.
Wenn ihr eine Band habt, dann empfehlt uns auf jeden Fall in der Band auch den anderen Kollegen und Kolleginnen.
Vielleicht könnt ihr diesen Podcast aus den Speakern, die ihr normalerweise für die Probe nutzt, einfach laufen lassen. Dann hören die den. Ja. Aber die müssen den auch alle einmal runterladen. Die könnt ihr nicht einfach zusammenhören. Das ist schlecht für die Klicks.
Ja, stimmt. Und auch nochmal kommentieren.
Wir könnten euer Soundcheck sein.
Oh, das stimmt. Ja, das wird bestimmt gar nicht verwirrend, wenn ihr beim nächsten Konzert einfach kommt das aus den Boxen. Alle so was?
Genau, unsere Twitter-Handles. Ihr könnt uns erreichen unter Bocher-Daniel auf nicht nur Twitter, sondern auch Instagram.
Mich gibt's auf Twitter mit tankoff2909 und ich weiß, dass du ein wunderbares Instagram hast.
Ich habe ein wunderbares Instagram, genau. Das heißt Sophia HP Will und Sophia mit F.
Will mit?
Doppel-L und W.
Perfekt. Und noch was, weil wir haben ja hier eine Musikerin bei uns. Du hast auch ein Bandprojekt.
So ist es. Also vor allen Dingen mein Herzensprojekt ist meine Band Willkür. Also
oh, love it!
Genau, checkt es aus. Ihr findet uns bestimmt online und ein paar Videos von uns. Wir wollen jetzt bald ein Album aufnehmen, also
wow.
Dann gibt es das vielleicht auch bald.
Dope.
Vielleicht bist du bald berühmt.
Ja, ich bin die, die eigentlich Lady Gaga, ich habe eben so über die gelästert, ja. Die Lady Gaga werden wollen, aber
eigentlich.
Ich will das. Nein, nein.
Ich will das. Du willst. Also wir wollen auch Jan Böhmermann und Olli Schulz werden, ist ja klar, gell, Julian?
Ich weiß nur nicht, wer von beiden ich werden will. Gute Frage. Der lieber Grünkohl mag, wäre ich gern. Wenn ihr uns was fragen wollt, wenn ihr wollt, dass wir mal eure Vorlesungen besuchen, eure YouTube-Videos anschauen, bei euch nicht genau wissen, ob wir es Zitat des Tages nennen sollen oder nicht, dann schreibt uns doch einfach auf Twitter. Der Handle lautet @vorlesungspod.
Oder schreibt uns eine E-Mail an news@campus-mainz.net.
Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und uns so coole Einblicke in die Musik gegeben hast. Mir hat es Riesenspaß gemacht heute. Mir macht es immer Riesenspaß, aber heute war besonders spaßig.
Besonders
du warst an Spaß Nummer 1, unentschieden mit allen anderen Gästen, die wir bisher hatten.
Oh, richtig gut.
Ich weiß.
Warum machen wir überhaupt noch Toplisten? Einfach alles. Das beste Unentschieden.
Deine Nummer 2 waren alle Instrumente.
Ja.
Come on.
Spätestens da ist es schief gelaufen.
Okay, das ist eine Produktion von Guten Podcast. Ist wirklich ein sehr guter Podcast.
Mhm.
Und wir sind raus.
Bis zum nächsten Mal. Bye.
Ciao.
Ciao.
Hat nicht aufgenommen. Wir müssen es nochmal machen.